Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Opernführer Online zu Die Frau ohne Schatten, der in den Worten ihres Komponisten Richard Strauss letzten romantischen Oper. Mein Name ist Johann Casimir Eule und ich freue mich, Ihnen in den nächsten Minuten einiges zu diesem in vielerlei Hinsicht herausfordernden Werk erzählen zu können. Herausfordernd. Das war die Oper für Richard Strauss und seinen Librettisten Hugo von Hofmannsthal selbst. Das lag zum einen an der Stofffindung und Entwicklung, der hohen Ambition von Hugo von Hofmannsthal, etwas Großes schaffen zu wollen und nicht zuletzt an den Zeitumständen. Aber der Reihe nach. Unmittelbar nach der Beendigung des für beide höchst erfolgreichen Rosenkavaliers planten Hugo von Hofmannsthal und Richard Strauss neue Werke, darunter Die Frau ohne Schatten. In seinem Tagebuch notierte Hofmannsthal bereits im Februar 1911 erste Gedanken zu einer fantastischen Oper. In einem Brief an Strauss formulierte er: »Mir schwebt da etwas ganz Bestimmtes vor, etwas, das mich sehr fasziniert. Ein Zaubermärchen, worin zwei Männer und zwei Frauen einander gegenüberstehen. Zu einer dieser Frauen könnte man sehr wohl ihre Gattin mit aller Diskretion Modell stehen lassen. Eine bizarre Frau mit einer sehr guten Seele. Im Grunde unbegreiflich, launisch, herrisch und dabei doch sympathisch. Sie wäre sogar die Hauptfigur und das Ganze verhielte sich zur Zauberflöte so, wie sich der Rosenkavalier zum Figaro hält. Das heißt, es bestände hier wie dort keine Nachahmung, aber eine gewisse Analogie. Strauss war begeistert und ließ sich von Hofmannsthals Entwurf mitreißen. Das Libretto reifte schließlich in einem langen und regen Austausch zwischen den beiden Künstlern. Die Partitur selbst konnte Richard Strauss erst im Sommer 1917 vollenden, da Hugo von Hofmannsthal zwischenzeitlich zum Kriegsdienst eingezogen wurde. Herausgekommen ist schließlich eine Oper der Superlative, die in der Bandbreite ihrer musikalischen Vielfalt von Diatonik bis zur größten Dissonanz immer wieder beeindruckt. Die Partitur bietet symphonische Zwischenspiele des gesamten Orchesters, wie auch großartige Soli von Viola, Violoncello, Violine und Fagott. In der Summe machen die Länge des Werkes, sein technischer Anspruch, die Herausforderung, gleich 5 hochdramatische Partien adäquat zu besetzen, seine Gefühlstiefe und Komplexität des Librettos zu einem der anspruchsvollsten Opernwerke von Richard Strauss. Und so waren es der für die Oper notwendige große bühnentechnische Aufwand sowie die zeitgleiche Arbeit der beiden Künstler an Ariadne auf Naxos, die eine Uraufführung der Frau ohne Schatten während des Krieges verhinderten. Die Uraufführung fand schließlich am 10. Oktober 1919 an der Wiener Staatsoper statt und knapp 14 Tage später, am 22. Oktober 1919, kam das Werk als deutsche erste Führung in Dresden heraus. Leider nicht zur Zufriedenheit des an der Elbe hochgeschätzten Komponisten. Rückblickend erinnerte sich Richard Strauss an die Schwierigkeiten der ersten Aufführungen mit folgenden Worten: »Die Frau ohne Schatten, das Schmerzenskind, wurde in Kummer und Sorgen während des Krieges vollendet. Diese Kriegssorgen haben wohl auch der Partitur, besonders gegen die Mitte des dritten Aktes, eine gewisse nervöse Überreiztheit eingetragen, die sich schließlich im Melodram entspannte. Im Sommer 1918 kam an mich durch Baron Andrian der Antrag nach Wien, wo Oktober 1919 unter der Leitung von Franz Schalk Frosch zur ersten sehr glanzvollen Aufführung in großartiger Besetzung kam, um von diesem ersten großen Erfolg ab einen längeren Leidensweg über die deutschen Bühnen anzutreten. In Wien selbst, wegen anstrengenden Rollen und Dekorationsschwierigkeiten öfter abgesagt als gegeben, strauchelte das Werk schon an der zweiten Bühne, in Dresden, wo es szenisch so unvollkommen vorbereitet war. Die gute Eva von der Osten hatte sich inzwischen an hochdramatischen Partien die Stimme arg lädiert, dass ich nach der Generalprobe den Grafen Seebach um eine Premierenverschiebung um mehrere Tage bitten musste. Trotz des vortrefflichen Orchesters unter Fritz Reiner litt der Abend sehr unter der unzureichenden Färberin. Es war keine reine Freude. Es war ein schwerer Fehler, dieses schwer zu besetzende und szenisch so anspruchsvolle Werk unmittelbar nach dem Krieg mittleren und kleineren Theatern anzuvertrauen. Schließlich hat es sich aber doch durchgesetzt und gerade künstlerische Menschen halten es für mein bedeutendstes Werk. Ein Urteil? dem wir uns heute gerne anschließen. Dennoch haftet der Frau ohne Schatten auch heute noch bei vielen der Ruf an, das Werk sei besonders schwer verständlich, sperrig und weltentrückt. Warum? Wo Hoffmannsthal doch nur ein Märchen erzählen wollte, ganz einfach und voller schlichter Lebensweisheit. Wer sich näher mit dem Stück beschäftigt, merkt bald, es ist überhaupt nicht schwer zu verstehen. Es gibt allerdings drei Hürden, die sich vor ein unmittelbares Verständnis schieben. Die erste ist Hoffmannsthals Sprache. Die zweite sind die relativ komplizierten Regeln und Zuständigkeiten, die er für seine Märchenwelt erfunden hat. Und die dritte ist, dass man nicht so leicht herausfindet, worum es in dieser Oper wirklich geht. Und tatsächlich, was die Frau ohne Schatten anbetrifft, könnte man gehässig behaupten, dass Hoffmannsthal es hier geschafft hat, einfache Dinge kompliziert auszudrücken. Aber damit täte man ihm Unrecht, denn in der vermeintlichen Umständlichkeit steckt eine hohe Präzision. Hoffmannsthals Figuren können sich nicht einfacher ausdrücken, eben weil sie komplex sind. Deshalb gibt es auch keine verschiedenen sprachlichen Register. Kaiserin und Kaiser reden nicht anders als Barak und seine Frau, die oben nicht anders als die ganz unten. Sprache hat hier keine soziale Funktion, sondern ist Ausdruck dessen, was jemand fühlt, wünscht und weiß. Strauss beklagte sich zwar selbst oft darüber, dass die Worte in dieser Oper schwer verständlich seien, allerdings trug er durch seinen üppigen Orchesterklang durchaus auch etwas Mitschuld. Vor der Einführung der Übertitel war Die Frau ohne Schatten deshalb für einen unvorbereiteten Zuschauer sicherlich eine schwer zu knackende Nuss. Aber dieses Problem haben wir ja heute nicht mehr. Des Weiteren konstruierte Hoffmannsthal in Der Frau ohne Schatten eine Märchenwelt, für die er eigene Gesetze und Regeln aufgestellt hat. Sie besteht aus drei Ebenen. Das Geisterreich des Königs Kalkobad ist eine Welt der Magie und Zauberei, die zunächst einmal für sich steht und an Kontakt mit der Menschenwelt kein Interesse hat, ihn sogar verbietet. Und die Welt der Menschen ist zweigeteilt. Kaiserin und Kaiser leben in einer völlig anderen Realität als Barak und seine Frau. Die einen sind ein abgehobenes Society-Paar, die anderen leben als Färber in einer Hütte, in der sie mit harter Arbeit gerade mal so überleben. Die Handlung kommt dadurch in Gang, dass diese eigentlich streng getrennten Welten miteinander in Berührung kommen. Auslöser ist hierfür die Titelfigur, die Frau ohne Schatten, respektive die Kaiserin. Trotz des Verbots ihres Vaters Kalkobad hat die Kaiserin einst das Geisterreich verlassen und ist in Gestalt einer weißen Gazelle durch die Welt gelaufen, direkt in die Arme des jagenden Kaisers. Nun sind die beiden ein Paar. Aber die Kaiserin ist noch in einem Zwischenzustand. Aus der Geisterwelt ist sie verstoßen, in der Menschenwelt noch nicht zu Hause. 3 Tage vor Ablauf ihres ersten Jahres unter den Menschen stellt Kalkobad ein Ultimatum. In 3 Tagen muss sie eine Menschenfrau werden, sonst kehrt sie ins Geisterreich zurück. Dabei würde sie nicht nur den Mann verlieren, den sie liebt, sondern auch seinen Tod verursachen. Denn zur Strafe dafür, dass er seine Frau nicht zur Frau machen konnte, wird der Kaiser zu Stein werden. Doch um zu einem Menschen zu werden, reicht es nicht, das zu wollen. Sie muss einen Menschen seine Menschennatur abluchsen. Das Symbol für die Menschennatur ist der Schatten. Es steht zugleich für die Möglichkeit der Frau, Kinder zu bekommen. Die Kaiserin muss also schwanger werden. Wenn nicht, nimmt die Liebe zwischen ihr und dem Kaiser ein tragisches Ende. Eine Scharnierfunktion zwischen den verschiedenen Welten nimmt die Amme der Kaiserin ein. Sie ist ein Wesen aus der Geisterwelt, die gegen ihren Willen gezwungen ist, unter Menschen zu leben, weil sie in Kalkobads Auftrag ihre Ziehtochter beaufsichtigen muss. Sie wünscht nichts mehr, als mit der Kaiserin ins Geisterreich zurückzukehren, will also, dass sie keinen Schatten bekommt und kein Mensch wird. Dass der Kaiser dabei versteinen, also sterben muss, ist ihr egal. Trotzdem ist es ihre Aufgabe, der Kaiserin so gut wie möglich zu dienen und ihre Wünsche zu erfüllen. Deshalb spielt die Amme also ein doppeltes Spiel. Mit vollem Eifer wirft sie sich in das Unternehmen, der Kaiserin einen Schatten zu beschaffen, wünscht sich aber gleichzeitig, dass die Sache scheitert. Die Quittung dafür bekommt sie im 3. Akt. In einer Szene von atemberaubender Undankbarkeit schickt die Kaiserin ihre Amme ins Nichts. Sie verschwindet komplett aus der Geschichte. Und sicher ist es das Kalkül der Amme, ihre Herren an einen besonders widerwärtigen Ort der Menschenwelt zu führen, um den Schatten zu erbeuten. Die Kaiserin soll sehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Dreck, Armut, Gewalt und Lieblosigkeit. Aber die Amme verrechnet sich. Dabei sehen die Voraussetzungen, in der Färberhütte auf besonders abstoßende Menschen zu treffen, zunächst günstig aus. Die Färberei ist ein schmutziges Handwerk, der Färber Barak ein auf den ersten Blick grober Mann, seine junge Frau unzufrieden und frustriert von ihrem ärmlichen und perspektivlosen Leben, und Baraks drei verkrüppelte Brüder sind wirklich kein angenehmer Umgang. Bei näherem Hinsehen sieht es aber anders aus. Barak ist nicht nur gutmütig, sondern gut. Er liebt seine Frau, ist fleißig und sorgt sich rührend um seine Familie. Nur dass leider gerade seine Güte und Nachgiebigkeit seine Frau aggressiv machen. Sie hat das Gefühl, für ihn nur eine unter vielen zu sein, um die er sich kümmert. Sie will, dass er Farbe bekennt, dass hinter seiner ewig guten Laune endlich der wahre Mann Barak sichtbar wird. Deshalb ist sie offen für den faustischen Pakt, den die Amme ihr vorschlägt. Sie soll auf ihren Schatten verzichten, also auf ihre Fähigkeit, Kinder zu bekommen. Dafür erwartet sie ein süßes, sorgloses, reiches und auch sexuell aufregendes Leben. Allerdings unterschätzt die Amme die Färberin gewaltig. Es stimmt vielleicht, dass die Färberin naiv ist und dem Verkaufstalent der Amme zuerst einmal unterliegt. Aber letztlich weiß sie, dass sie kein Leben will, das ihr nicht entspricht. Dabei hat Hoffmannsthal in »Die Frau ohne Schatten« einen Kunstgriff angewendet, den er vielleicht von Graf und Gräfin in Figaros Hochzeit abgeschaut hat. Er zeigt nicht Menschen, die zu Paaren werden, sondern Paare, die schon zusammen sind, aber noch nicht wissen, was sie füreinander sein können. Kaiser und Kaiserin führen eine oberflächliche Beziehung. Für den Kaiser ist seine Frau eine Trophäe, das wertvollste Stück Wild, das er je gejagt hat. Wer sie wirklich ist, interessiert ihn nicht. Auch Barak sieht seine Frau nur als künftige Mutter, die leider manchmal ein bisschen zickig ist. Um zu einem erwachsenen, gleichberechtigten Miteinander zu gelangen, müssen beide Paare durch die beinahe tödlichen Prüfungen gehen, die das Stück ihnen stellt. Paare, die aneinander wachsen müssen, um eine gute Beziehung zu führen. Das klingt schon beinahe modern. Viel moderner als die manchmal vordergründige Reduzierung der Oper auf die Frage nach der Mutterschaft. Denn es geht um viel mehr, um den Menschen, seine Größe und seinen Wert. Im zweiten Akt gibt es dafür eine kleine Szene, die einen Schlüssel zum Verständnis der Oper bereithält. Die Kaiserin ist allein mit Barak auf der Bühne und erkennt in diesem hässlichen und durch die Angriffe seiner Frau schwer getroffenen Mann das Idealbild eines Menschen. Sie spricht zur Amme von seinem gequälten Blick und sagt: »Vor solchen Blicken liegen Cherubim auf ihrem Angesicht.« Für einen Augenblick verliebt sie sich in Barak, weil sie durch seine äußere Gestalt in sein Herz sehen kann. Sie erkennt, dass der Mensch auch dann groß und bewundernswert ist, wenn er am Boden liegt, hässlich, schmutzig, verzweifelt und verachtet. Das ist eine wichtige Erkenntnis in einer Zeit, in der Menschen als Massenwesen millionenfach in einem sinnlosen Krieg abgeschlachtet wurden. Und diese Szene ist die Keimzelle des großen Showdowns im dritten Akt, als der Hüter der Schwelle der Kaiserin das Wasser des Lebens anbietet. Dieses Wasser zu trinken würde bedeuten, den Schatten zu bekommen, ein Mensch zu werden und den Kaiser aus der Versteinerung zu befreien. Doch im entscheidenden Moment lehnt die Kaiserin das Wasser ab. Ich will nicht. Sie hat den Kern der Geschichte verstanden. Ein Glück, das man nur durch das Unglück anderer Menschen gewinnt, ist keines. Man darf nicht auf Kosten seiner Mitmenschen glücklich sein. Dadurch, dass sie das erkennt und bereit ist, die Konsequenzen ihrer Entscheidung zu tragen, hat die Kaiserin die Prüfung bestanden. Eine höhere Macht, vertreten durch die Ungeborenen, spricht ihr einen Schatten zu, ohne dass die Färberin ihren hergeben muss. Bei der Komposition der Oper sah Richard Strauss seine Aufgabe darin, wie er es in einem Brief an Hoffmannsthal formulierte, einen neuen, einfachen Stil zu finden, der es ermöglicht, ihre schöne Dichtung in voller Reinheit und Klarheit den Zuhörern vorzuführen. Einfacher Stil, ist vielleicht nicht das Erste, was einem beim Hören von Die Frau ohne Schatten einfällt. Aber bei genauerem Hinhören hat es durchaus seine Berechtigung. Zwar ist die Orchesterbesetzung im Vergleich zu den vorhergehenden Werken wieder kräftig angewachsen, auch die Gesangsstimmen werden enorm beansprucht, doch das motivische Material, aus dem Strauss seine Oper konstruiert, ist eher einfach gehalten. Strauss, der seine Zeitgenossen mit den frühen Tondichtungen, aber auch noch mit Salome und Elektra stark herausgefordert hatte, war spätestens seit dem Rosenkavalier auf dem Weg zu einer neuen musikalischen Gelassenheit. Als seine Position als wichtigster und meist aufgeführter deutscher Komponist etabliert war, interessierten ihn ästhetische Debatten nicht mehr allzu sehr. Er schrieb die Musik, die er für richtig hielt und die Erfolg versprach. Deshalb konnten er und Hofmannsthal eine unzeitgemäße Oper schreiben, deren Themen und Figuren und Musik für alle Zeiten gültig sind.